Jetzt passt auf, Leute, Musik aus. Schaut jetzt euch unsere schöne Natur an, was wir noch in Oberbayern da haben. Und dann haben die gesagt, mei, ist das schön. Und das Wasser hat man rauschen gehört, die Isar. Und der Flößer hat mit seinem Ruderbattel. Was gibt's denn Schönes?
Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Doch Dort. Mein Name ist Lisa Steinbacher und ich unterhalte mich hier mit spannenden Persönlichkeiten aus dem Tölzer Land. Heute ist alles ein bisschen anders. Ich habe keinen Gast in meinem Gartenhaus. Heute bin ich richtig unterwegs mit meinen Mikros und begebe mich auf die Spuren eines Themas, das unsere Region ganz besonders prägt. Die Floßfahrt. Ich nehme euch heute mit nach Geretsried und Wolfratshausen. Unsere Stopps, ein Museum, eine Floßlände, eine Wirtschaft, eine Kapelle, ein Rotes Kreuz und wir treffen den Flößer Josef Seidner. Isar oder Loisach?
Ich bin ein Loisach-Flößer.
Weißbier oder Hels?
Weißbier.
Heiliger Nikolaus oder Heiliger Nepomuk?
Beide.
Fichte oder Buche?
Fichte.
Weißwurst oder Grillfleisch?
Weißwurst.
Mai oder September?
Ja, da ist natürlich nur der Mai. Der Mai ist der Frühlingsbeginn.
Ja, stimmt. Ach, Katzelbahn, kennst du die am Märchenwald? Ja. Oder Floßrutsche?
Floßrutsche.
Ja gut, das war eins, klar.
Schwere Frage.
Wenn ich ehrlich bin, habe ich mich vor der Recherche zur Folge noch nie groß mit dem Thema Floßfahrt auseinandergesetzt. Das Einzige, was mir von vielen Instagram-Stories mit schunkelnden FreundInnen bewusst war, eine Floßfahrt muss ziemlich lustig sein. Um zu erfahren, wie diese Gaudi abläuft und auch warum es die Floßfahrt bei uns überhaupt gibt, habe ich im Internet gesucht, in Büchern gelesen und Filme geschaut. Ich fand die Recherche zum Thema Flößerei sehr spannend, weil sich die Floßfahrt seit dem 12. Jahrhundert über die Jahre so stark verändert hat, aber immer noch so lebendig ist. Eine ganz besondere Tradition eben. Eine Podcast-Folge reicht absolut nicht aus, um euch alles über die Floßfahrt im Tölzer Land und alle persönlichen Geschichten, die dahinter stecken, zu erzählen. Aber ich verlinke euch all meine Quellen in den Shownotes, dann könnt ihr nachlesen. Mit meinen Mikros in der Tasche fahren wir jetzt nach Wolfratshausen ins Stadtmuseum. Das Stadtmuseum liegt mitten in Wolfratshausen, ein Ladencafé und die Touristinfo im Haus. Die modernen Ausstellungsräume sind interaktiv gestaltet und beschäftigen sich mit vier wichtigen Themen. Das Handwerk allgemein, die Religion, der Verkehr und natürlich der Flößerei. In den zwei Flößereiräumen treffe ich die Museums- und Stadtführerin Pia Fuhrmann, die mir zu Beginn die Entstehung und die Entwicklung der Flößerei erklärt.
Ja, eigentlich, bevor man ein Floß gefahren ist, hat man Baumstämme getriftet, heißt also von einem Wald den Hang hinunter in den Fluss das Holz geworfen und dann ist es mit der Strömung dahin gekommen, wo man es gebraucht hat. Dann später, also im 12. Jahrhundert dann schon, hat man gleichmäßige, ebenmäßige Stämme zusammengebunden und hat die als Ware selbst, als Transportfloß für Bauholz in die wachsenden Residenzstädte gefahren. Heißt, das Floß wurde dann wieder auseinandergenommen und die Baumstämme, die wirklich 1A Qualität hatten, die hat man dann verarbeitet zu Dachstühlen beispielsweise. Für den Bau des Dachstuhls der Frauenkirche in München wurden 140 Flöße ungefähr fahren nach München und da hat man dann vor Ort die Baumstämme zusammengesetzt zu dem Dachstuhl. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg, als die Frauenkirche sehr zerstört war, wurden auch noch Stämme geflößt. Und im 17. Jahrhundert hat der Kurfürst Maximilian I. wirklich für die Personen Ordinariflöße eingerichtet, die zu bestimmten Zeiten nach einem wirklichen Fahrplan nach München gefahren sind, auch bis Wien. Das hat fast eine Woche gedauert. Und wer Geld hatte, konnte sich ein Plätzchen in der Hütte auf dem Floß leisten. Die anderen waren außen und so hat man sich dann auf Reise begeben. Und im 19. Jahrhundert war eigentlich die Hochzeit der Flöße. Man sagt teilweise also zweite Hälfte 19. Jahrhunderts. Und zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat die Flößerei dann leider nicht mehr das gebracht, weil die Eisenbahn einfach kam, 1891 bis Wolfratshausen. Und da war es viel günstiger und schneller, die Waren über die Eisenbahn zu transportieren. Aber die Floßmeister waren findig und haben dann aus dem Warentransport ein Vergnügungsfloßfahrtunternehmen etabliert, was bis heute funktioniert. Und dann dürfen sie heute jetzt nur zur Gaudi auf dem Floß fahren.
Das muss man sich mal vorstellen, dass diese Gaudi ihren Ursprung im 12. Jahrhundert hat. Damals war die Floßfahrt aber bestimmt noch nicht so lustig. Es war eine harte und gefährliche Arbeit und einer der wichtigsten Wirtschaftszweige der Region. Ohne die Versorgung mit Floßholz wäre die Entwicklung vieler Städte undenkbar gewesen. Flößereien gab es natürlich auch in anderen Ländern. In Europa erlebte das Handwerk seine Blütezeit zwischen dem Mittelalter und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Auch die UNESCO spricht der Flößerei offiziell eine wichtige Bedeutung zu und ernennt die Flößerei als immaterielles Kulturerbe. Wolfratshausen, Lenggries und viele andere europäische Städte tragen den Titel Internationale Flößerstadt.
Ja, 2023 hat die UNESCO die Flößerei als immaterielles Kulturerbe deklariert und die Flößerstädte, die sich dann beworben hatten, die wurden aufgenommen in diese immateriellen Werte und da war Wolfratshausen dabei und ist dann internationale Flößerstadt geworden. Wie einige andere Städte, auch Lenggries hier. Und dann trifft man sich eben jedes Jahr in einem anderen Land mit anderen Flößern, die eben aus Städten kommen, die auch internationale Flößerstädte sind. Und da wird dann gefeiert.
Ja, jeder auf aber seine. Ist das ganze Flößerthema sehr verbindend einfach. Also es verbindet ja zum einen irgendwie mal den Startpunkt mit einem Ziel und dann aber auch durch solche Vereinigungen Länder untereinander. Also wenn man dann so, man schafft Begegnungen.
Man schafft Begegnungen, genau. Und jeder hat so seine speziellen Eigenheiten, wie im religiösen Bayern, wenn man dann eben zu den Heiligen betet und für sie die Prozession veranstaltet. Das ist sicherlich für, könnte ich mir vorstellen, finnische Flößer, was ganz Besonderes.
Zwei Heilige sind in der Floßfahrt wichtig. Sankt Johannes Nepomuk als Brückenheiliger. Ihm zu Ehren wird alle drei Jahre in Wolfratshausen die Johannifloßprozession veranstaltet. Hier feiern die Flößer und bitten den Heiligen um Schutz. Dazu erzählt uns Josef Seidner später noch mehr. Und der heilige Nikolaus. Er ist der Heilige der Seefahrt und somit natürlich auch der Floßfahrt. Auf der Zunftfahne der Wolfratshauser Flößer aus dem Jahre 1159 war bereits der heilige Nikolaus dargestellt. Wie ich dazu recherchierte, saß ich übrigens gerade in Süditalien in Bari, vor der Basilika San Nicola. Dort sind die Gebeine vom heiligen Nikolaus. Aber auch bei uns in Geretsried gibt es eine Nikolauskapelle. Über die sprechen wir später noch. Ganz besonders gefallen hat mir im Museum das begehbare Floß. Darauf fühlt man sich wirklich schon ein bisschen wie ein Flößer auf der Isar oder auf der Loisach. Wir haben aber heute richtig Glück und dürfen noch ein bisschen mehr ins Thema eintauchen. Ich mache mich mit meinen Mikrofonen zu Fuß entlang der Loisach auf dem Weg zur Flößerlände der Flößerei Josef Seidner. Von Weitem winkt mir der Sepp schon zu. An einer Floßlände liegt übrigens kein fertiges Floß. Ein Floß wird aus etwa 18 Fichtenstämmen, die 18 Meter lang sind, kurz vor der Fahrt im Wasser zusammengebaut. Sepp zeigt mir mit seiner herzlichen und ansteckenden Begeisterung für die Flößerei alles ganz genau. Und danach nimmt er sich Zeit, mir seine persönliche Flößergeschichte zu erzählen. Sepp, seit der wievielten Generation bist du Flößer?
Ich bin in der vierten.
In der vierten Generation?
Ja.
Und welche Kindheitserinnerungen verbindest du dem mit der Flößerei?
Ja, ich bin natürlich bei meinem Vater als Floßmeister aufgewachsen, als Bub. Und in der Kindheit haben wir schon in unserem Garten drinnen so kleine Floße baut, mit so Steckerl und so, was wir damals noch machen können, von unserer Kraft her, weil wir waren ja noch Gurm, da haben wir so eine kleine Floße gebaut und die haben wir im Garten drinnen zusammengebaut und da sind wir draufgestanden und haben schon so da, als würden wir auf der Isar und Loisach fahren dann.
Darfst du dann jetzt sagen, du hast überhaupt eine Wahl gehabt, ob du mal Flößer werden möchtest oder nicht? Oder hat sie die Frage dir einfach auch nie gestellt? Weil das
die Wahl hat sie bei mir echt nicht gestellt. Ich war immer schon begeistert, das Flößer werden zu können.
Ja. Ja, das ist schön. Und kannst du dich gut erinnern an der erste Floßfahrt, also an die erste richtige Floßfahrt, wo du dann dabei warst?
Ja, da kann ich mich noch sehr gut erinnern. Da war ich 16 Jahre alt, wo ich als erstes Mal als Floßführer, nicht als Mitbegleiter, also auch als Flößer, als gestandener Flößer mit 16 Jahren, habe ich schon auf Floß steuern dürfen mit meinen vorderen Flößer. Förg hat der geheißen, das war der Floßführer. Und da habe ich mit 16 auch das Vertrauen gekriegt von meinem Vater und von den anderen Flößern, dass ich das allein schon hinten lenken konnte.
Ja, Wahnsinn.
Das war ich natürlich wahnsinnig stolz. Und dann habe ich, wenn wir dann in München angekommen sind, habe ich den Floßführer gefragt, war ich gut oder war ich schlecht? Dann hat er gesagt, da sage ich jetzt gar nichts drauf. Da habe ich mir gedacht, wenn er gar nichts sagt, dann war es nicht so schlecht.
Sicher nicht. Nicht geschimpft, das glaubt
Antwort von den früheren Flößern.
Aber dann kann ich mir das so richtig vorstellen. Also der Vater, also dein Papa, hat die dann so richtig da gelernt. Also wie funktioniert das Flößern? Was muss man machen? Auf was muss man achten?
Der hat mich nicht eingeführt, sondern wir haben schon mitarbeiten müssen, als Kinder schon. Haben wir die leichten Arbeiten machen müssen, Bretter aufs Podium aufzubauen, die Bretter reinschirmen. Das war eine Arbeit für Kinder, für leichte Arbeiten. Und da haben wir schon in der Früh um 5 Uhr aufstehen müssen teilweise und haben die Flose mit Bretter bedecken müssen. Wir sind da schon eingespannt worden in dieser Arbeitsintegration, dass das System alles zusammenpasst. Und da sind wir schon mit eingebunden worden als Kinder.
Jetzt gibt's ja in der Region jetzt momentan nur 3 Flößerfamilien. Also der eine ist ja auch dein Cousin. Ich habe mich gefragt, ob das jetzt wirklich nur, also ist das eine Ehre, wenn man eine von den Familien ist? Oder kann es manchmal auch irgendwie eine Last sein, weil man ja das Gefühl hat, man ist verantwortlich dafür, dass man diese Tradition eben erhalten kann?
Als Flößer oder als Floßführer hat man die Ehre, dass man das Handwerk kann. Und man ist so begeistert und sich selber stolz drauf, dass man dieses Handwerk kann. Und wenn man dann 60 Leute hinter seinem Buckel hat und die Verantwortung trägt, die trägt man so gern, weil man sagt, ich kann's ja. Ich kann also das Floß führen ohne Probleme. Ich habe also keine Gefahr. Ich bin mir da sicher. Ich glaube, diese Gefahr kennt man da nicht. Man ist sich selbst sicher.
Und das ist natürlich bestimmt ein wahnsinnig gutes Gefühl und vor allem, weil das ja halt jetzt so für jeden so ein Gaudi ist, oder? Da bei so einer Floßfahrt dabei zu sein. Und dann ist das ja einfach, also ich stelle es mir so vor, wahrscheinlich ja für euch auch ein Gaudi.
Das ist ein saugutes Gefühl, weil man sich ja so wohlfühlt, weil man diese Verantwortung trägt und man ist stolz auf sich selber und man sagt, ich schaffe das ja, ich kann das ja. Und ja, das ist eine Ehre eigentlich, dass man das machen kann.
Ja, jetzt habe ich ja mir vorher das Museum schon zeigen lassen und habe jetzt schon ganz viel oder habe auch ganz viel recherchiert eben zum Thema, zum Handwerk, zur Tradition und weiß jetzt auch was, wie die Flößerei überhaupt entstanden ist und so. Aber wie hat sich denn das verändert und wie schaut denn so eine Floßfahrt jetzt aus?
Ja, man muss jetzt sagen, man ist bis 1910 mit Holztransporten, mit Gütertransporten noch gefahren. Wobei die Floßfahrt früher ja ein reines Transportmittel war. Auf dem Wasserweg hat man eigentlich alles transportiert. Es hat ja kein LKW nicht gegeben, es hat kein Auto nicht gegeben. Das Floß war eigentlich das Transportmittel auf dem Wasserweg. Das hat also alles transportiert an Gütern, an Bierfässern, an Getreide, an Bauernmöbeln, Delzer Bauernmöbel. Man hat alles transportiert am Wasserweg. Und das Floß war bis 1910, sage ich jetzt einmal, das Transportmittel schlichtweg. Und dann sind die Kraftwerke gekommen an der Donau und dann hat man die letzte Floßfahrt 1904 mit einer Biersudpfannendecke von München weg nach Wien runtergefahren. Das hat der Großvater noch gemacht bei mir. Und von da weg, 1904, hat man dann die Kraftwerke gebaut an der Donau und an die 1900 1890, so muss ich sagen, ist dann schon langsam auch von der Isar und weiter die Loisach alles kanalisiert worden. Das heißt, man hat Kraftwerke eingebaut und dann haben sich die Floßmeister damals teilweise vom Finanziellen abfinden lassen, vom Geld her, dass diese Floßfahrten dann nicht mehr stattfinden kann. Und mein Großvater hat gesagt, er lässt sie mit Geld nicht abfinden. Er möchte, dass die Flussfahrt weitergeht. Und ihr müsst, wenn die Kraftwerke, die Schleusen einbauen, diese Rutschen. Und dass wir noch weiterfahren können, dass die Generation weiterfahren kann. Und so hat mein Großvater eigentlich die Flößerei bis heute noch im Leben erhalten.
Ja.
Sonst wären wir eigentlich, meine Enkel wären alle sonst brotlos, kein Flößer mehr geworden. Sondern der Großvater hat dann den Weitblick gehabt und hat gesagt, wir möchten das nicht in finanziellen Geld und ummünzen, sondern wir wollen Floß fahren. Wir wollen, dass ihr weiterfahren könnt. Und dann hat man bis 1910, hat man dann schon langsam die Kraftwerke gebaut, von unten von München nach Wolfratshausen raus. Und da 1910 war dann die erste Floßfahrt, so 1909 und 1910, wo man mit Personenbeförderung gesagt hat, nur am Heiligen Sonntag fahren wir noch. Mhm. Die Berufsflößerei mit Holztransport und so weiter, die machen wir also nicht mehr, weil das rentiert sich nicht mehr, weil das sind ja die Kraftwerke drinnen. Wir können ja nicht mehr dahin transportieren. Der LKW ist gekommen, der Zug ist gekommen, 1890 nach Wolfratshausen, mhm, mit der Isartalbahn. 1890 war die Eröffnung Wolfratshausen. Und dann hat die Flößerei eigentlich einen Absturz gehabt. Es war eigentlich kein Geld mehr zu verdienen. Und dann hat mein Großvater gesagt, dann machen wir Gaudifahrt draus. Und dann haben wir 1910, haben wir noch eine schöne Fotografie daheim von dem Verein der giftigen Schwammerl. Das war ein Münchner Verein mit 60 Leuten. Und die sind dann nach Wolfratshausen mit der Isartalbahn rausgefahren. Und die Frauen mit langen Kleidern und die Männer mit Frack und Zylinder. Und sind dann auf das Floß aufgestiegen und dann sind die mit dem Großvater nach München gefahren als Gaudifahrt. Und dann hat sich das sehr langsam entwickelt und durch Mundreklame und so weiter ist es immer mehr geworden dann.
Aber dann muss ich jetzt schnell festhalten, dann war ja dein Opa echt ein cooler Typ, oder? Weil der hat ja wahnsinnig viel, also er hat ja dann
mein
quasi...
Mein Opa ist ja bis nach Wien Erwähnung gefahren. Ja. Also der hat ja einiges erlebt.
Also der hat die letzten Warentransport gemacht in,
ja,
Wien. Das,
ja,
war der Opa.
Ja.
Dann hat er dafür gesorgt, dass eben nicht das alles lahmgelegt worden ist und er hat sie nicht quasi kaufen
lassen. Er hat sie vom Geld her nicht abfinden lassen. Geld
und
war ihm unwichtig.
Hat dann auch noch die Gaudifahrt eingeführt.
Ja, also, er hat uns, glaube ich, das Handwerk errettet.
Ja.
Das war, also da bin ich heute noch dankbar, dass er das gemacht hat. Der hat damals eine Unmenge von Geld gekriegt. Also, der wäre damals ein reicher Mann gewesen. Weil er war einer der Letzten, der wohl stur war. Und den wollten sie unbedingt dann mit Geld abfinden lassen. Aber er hat sich nicht mit Geld abfinden lassen.
Ja. Hast du deinen Opa noch, hast du noch eine gute Erinnerung?
Ich habe meinen Opa noch in einem ganz, ganz schlimm. Mein Opa ist 53 gestorben. Und ich bin in der 47er Jahrgang. Und ich habe ihn noch erlebt, so als Kind. Und ich weiß noch, und das, was ich jetzt sage, ist jetzt nicht so schön. Ich weiß noch, wie er aufgebaut war in unserem Wohnzimmer, wo wir zuerst drin gestanden, mhm, sind. Das war damals Wohnzimmer, in dem Büro. Da war er aufgebaut und das weiß ich noch als Kind, wie er da in den Sarg da drin gelegen ist. Also das ist mir wirklich noch blieben. Ich weiß bloß, dass mein Großvater bei viel ein Kinderwagel gesungen hat. Da hat es aber geschossen, da hat der Bub wieder vom Kinderwagel rausgeschrien, Opa nochmal, weil der Opa eben gesungen hat. Und das haben sie mal bevorgehalten, dass ich das gesagt habe. Aber das weiß ich natürlich nicht mehr. Als kleines Kind weiß man das nicht mehr. Nur die eine Geschichte halt vom Sarg, wo er dann eigentlich bei uns im Wohnzimmer aufgebaut war, das weiß ich. Das ist mir blim. Das weiß ich. Das kann ich jetzt nicht raus verdrängen. Das ist, bleibt.
Das
dass
glaube
der Opa
ich auch,
da
dann so,
im Kopf ist, drin, ja, bleibt. Das ist mir blim. Aber das andere, Opa singt nochmal, weil der Opa hat sehr viele Lieder gesungen und viel von seiner Floßwanderung, weil der ist zu Fuß wieder zurückgegangen teilweise. Da hat es ja die Bahn noch nicht gegeben. Nur mit der Postkutsche, das Geld haben sie sich gespart, die sind zu Fuß gegangen. Oder wenn sie in München drinnen waren, hat es geheißen von der Historik her, wenn sie in München angekommen sind, zu Fuß mit dem Rucksack und mit einer Hack und alles Werkzeug, dann haben sie gesagt, jetzt machen wir schnell beim Donisl oder bei den Wirten, wo wir kennen, machen wir schnell Brotzeit. Wir sind jetzt dann gleich daheim in Wolfratshausen. Alles zu Fuß.
Ja, Wahnsinn.
Die haben andere Zeitunterschiede gehabt. Also ganz andere Zeitunterschiede.
Ja. Nein, das kann man sich einfach gar nicht mehr vorstellen, gell?
Also, kann man sich nicht vorstellen. Ja. Und wie lange mein Großvater oft weg war, gell? Von zu Hause, bis er dann wieder daheim war, bis er dann wieder die nächste Fahrt wieder angegangen ist.
Klar.
Ja. Und der ist 79 Jahre alt, war mein Großvater, und der hat viel erlebt und viel Bier getrunken. Der hat viel Bier getrunken. Mein Großvater, ein Bierkönner. Der hat viel Bier getrunken. Der war auch rund wie ein Fassel, wie ein Bier. Der hat schon einige Maß. 12 Maß waren bei denen am Tag normal.
12 Maß?
12 Maß waren normal. Aber die sind in der Früh um 4 Uhr aufgestanden und sind abends mit den Hennen ins Bett gegangen. Um 7 Uhr. Waren die im Bett. Da hat es nicht 10 Uhr oder sowas gegeben. Die waren früh im Bett und sind früh aufgestanden. Und haben viel Fett gegessen. Viel Fett. Also so, sag ich jetzt, Greichert, wie man sagt. Aber die Fettschatten war einer lieber, das war das Bessere. Fett war das bessere Fleisch. Das magere Fleisch war nichts. Da die Fett war das Entscheidende. Und das hat die Leute Kraft gegeben und natürlich trinkfest, auch klar.
Du aber jetzt, also wenn du jetzt eine Flussfahrt machst, die anderen trinken ja viel, aber der Flösser muss wahrscheinlich schon auch nüchtern bleiben, oder?
Also mir, die jetzigen Flösser in der heutigen Zeit, die dürfen gar nichts mehr trinken. Weil es ist genau so, wie du mit dem Führerschein mit dem Auto fährst. Die würden es alles nehmen. Du kriegst deinen Führerschein erst los, keine Flusslizenz erst los, bestraft würdest du werden. Also du hast Riesenverantwortung. Das ist unmöglich, du darfst das gar nicht. Das ist verboten, das ist out.
Ja, ja, und ist ja in Ordnung, oder? Weil du hast ja auch die Verantwortung für die Leute. Das ist ja auch richtig.
Ja, und das ist eigentlich, das kann man ja nachher, nach dem Feierabend, wenn alles vorbei ist, dann kann jeder Mast trinken, wenn ich ein Bier will oder Radler, ist kein Problem. Aber während der Arbeitszeit ist es verboten. Der darf einmal einen Schluck Bier trinken, ist ja logisch. Das schwitzt er wieder raus. Aber er darf nicht sagen, jetzt ein Mast trinken. Das geht nicht. Das ist vorbei. Das ist genau wie im Autoverkehr. Du bist verpflichtet, diese Alkoholgrenze einzuhalten.
Weil wenn das der Opa wissert, gell, ja, dass das dazu ist.
Da sagen, da fahre ich nicht mit. mein Opa sagt, er verweigert. Das wäre ein Verweigerungsgrund. Das wird der nie machen. Das Bier war für die heilig. Das war das Lizenz, das Nummer eins. Die Leute sind halt ganz anders wie vor 60 oder 70 Jahren. Also heute gibt's nicht bloß ein Bier auf dem Floß. Früher war nur ein Bier auf dem Floß. Das war das Hauptgetränk und sonst hat's nichts anderes gegeben. Und gegessen hat man vorher von der Wirtschaft drinnen oder wenn man in die Wirtschaft gekommen ist. Heutzutage ist es so, dass die Leute rundum verpflegt werden. Die haben einen gewissen Luxus. Da gibt's ein Bier als allererstes wie immer. Da gibt's ein Limo, da gibt's ein Wasser, da gibt's ein Cola. Jetzt haben wir jetzt alle Getränke und gibt's ein Essen drauf. Also jeder kann sich sein Floß so gestalten, wie er dann will. Diesen Luxus hat's früher nicht gegeben.
So Klassiker beim Essen ist dann schon so Weißwurst, sowas in die Richtung.
Das ist blieben. Wir sind in Bayern, in Oberbayern und da bleibt der Weißwurst oder der warme Leberkäse immer noch die Attraktion.
Ja, das stimmt. Da kommt man nicht
und drum. Und das ist auch, muss ich auch ehrlich sagen, das Beste zum Bier. Ja. Das passt halt zum Bier. Da kann ich nicht, sag ich jetzt, Weinbeerschnecken essen oder was weiß ich.
Ja, Quali, und das passt dann mal zusammen, gell? Passt los, dazu. Bier, bayerische Musi, super.
Wir sind in Bayern, da gibt's einmal Leberkäse, wo der weiß wird.
Wenn man jetzt die Flussfahrt googelt oder auch ganz früh immer so von Freunden, die wo schon mal bei einer Flussfahrt dabei waren, sieht man immer Fotos von der Flussrutsche. Kannst du das beschreiben? Was ist denn eine Flussrutsche?
Die Flussrutsche ist eine Schleuse, die eigentlich trockengelegt ist. Und da kann man mit Wasserfüllung, da wird das mit Wasser eingelassen, dass das Floß da runtergleiten kann, mit dem Wasser, mit der Rutsche runter. Und da gibt's eine im Mühltal, das ist die größte Schleuse Europas, die hat 18 Meter Höhenunterschied. Und da schießt das Floß mit dem Wasser mit 40 Stundenkilometer runter. Und da wird das natürlich sehr attraktiv und sehr spannend für die Leute, weil die sagen, was ist jetzt da los? Wie kommen wir da runter in diesen langen Gefälle? Aber die Rutsche, die tragt es da runter.
Ja, das klingt natürlich nach einer riesen Gaudi.
Macht riesen Spaß.
Jetzt kann ich mir schon vorstellen, oder ich war ja vorher, habe ich mir die Flößerlände ja anschauen dürfen bei dir, dass da wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckt. Dass du ja nicht einfach in der Früh auf das Floß aufsteigst und dann geht's los, sondern du hast ja damit einfach viel zum Tor. Was gehört denn da alles dazu zu deiner Arbeit?
Also Floß zusammenbauen ist keine leichte Arbeit. Also das ist noch Schweißarbeit. Man muss mit 3 Leuten, braucht man zu einem Floß zusammenbauen. Und diese 3 Leute müssen sich wirklich schon richtig ins Zeug legen. mit Flößerhack und Stacke, wo man das Floß zusammenbaut, wird das in der Früh zusammenbaut und wird mit 90 Eisenkeilen wird das Floß da zusammengehämmert, diese Querbalken und die Befestigungen, dass das also stabil ist. Mit Drahtverbund und Eisenkeilen wird das stabil. Und da braucht man ungefähr 1,5 Stunden, muss man rechnen, bis man so ein Floß beieinander hat. Und das ist wirklich körperliche Arbeit.
Ja, das glaube ich. Und da muss man sich ja nur mal vorstellen, gell? Das hat ja 18 Meter Länge, 7 Meter Breite, oder? Also das ist
1,80 Meter breit.
Riesig.
Und hat 20 Tonnen und einzelne Bäume, die haben so ungefähr 15 Zentner. Ein Baum hat ungefähr 15 Zentner. Und den muss er dann im Wasser fangen mit dem Stacke. Und es ist alles eine Kunst und ein Handwerk. Früher war es ein reiner Berufshandwerk. Man hat eine Lehre gemacht früher. Bis ungefähr die 1600 und dann ist es langsam, hat es das abgebaut. Und jetzt in der Zwischenzeit sind es angelernte Flößer, die das gern erlernen, nebenbei zu ihrem Hauptberuf. Früher war es ein reiner Hauptberuf, heutzutage ist es ein Nebenberuf von einem, der sagt, ich möchte nochmal ein zweites Stammbein haben und ein Geld verdienen und der kann ein Flößer werden.
Jetzt hast du mir das vorher schon erzählt, aber das möchte ich jetzt nochmal wissen. Also es ist das... Floß ist aus Fichtenholz, nur ein ganz kleiner Teil vorne ist aus Buche, also wirklich ein ganz kleiner Teil. Warum nimmst du da Fichtenholz und woher hast du das?
Das Fichtenholz ist natürlich fürs Floßholz das beste Holz, weil das ein Weichholz ist. Und das Weichholz hat die beste Tragfähigkeit. Das heißt, es kann am besten beladen, ohne dass es untergeht. Also für uns in Oberbayern ist die Fichte das beste Tragholz und die Buche... Die nimmt man nur noch für den Ruderpin her, dass das Ruder, wo da dran hängt, dass das nicht abreißt. Die Buche ist ja noch zäher, noch härter als die Fichte und ist widerstandsfähiger. Also es hält viel mehr aus eigentlich, die Buche. Nur ist die Buche zu schwer fürs Wasser. Die würde fast untergehen. Und da geht nur die Fichte. Aber die Buche selbst als Werkzeug ist es unumkömmlich. Ist absolut das beste Handwerkmaterial.
Jetzt nochmal zu dieser Tragfähigkeit. Ja, wie viel muss so ein Floß aushalten? Also wie viele Personen dürfen den da mitfahren?
Also früher hat man gehabt immer 80 Leute. Da war das Floß mit 18 Stämmen und 6,80 Meter breit ziemlich ausgelastet. Das heißt, es war so beschwert, dass es schon ein bisschen langsam nicht zum Sinken, aber zumindest so dahingeschwebt ist. Da hat man es reduziert auf 60 Leute. Und das tragt sie jetzt leicht. Das kann sie jetzt locker tragen. Und 60 ist jetzt das Limit, wo wir haben.
Okay.
Was ein Floß tragt.
Also 60 Leute und wie viel Eigengewicht hat so ein Floß?
20 Tonnen ist es schwer in der Regel, ja.
Brutal. Das ist ja Wahnsinn. Also dann fahren wir jetzt da bei euch in Wolfratshausen los. Man steigt in der Loisach A quasi, mündet dann in die Isar, fahrt nach Minga, da gibt's eine Zentrallände nochmal.
Zentrallände in München, ja.
Wie lange braucht man eigentlich nach Minga mit dem Floß?
Also von Wolfratshausen nach München bei normalem Wasserstand braucht man ungefähr 5,5 Stunden.
Ach so, oh ja, okay.
Und eine Stunde macht man Pause zwischen, einmal irgendwann am Ufer, wo man landen können, wo die Leute mal einen Kaffee trinken können, wo die mal einen Stopp haben, wo die mal feste Toiletten aufsuchen können. Also 6,5 Stunden sind wir unterwegs eigentlich, sagt man mal von 9 bis 3:30, muss man rechnen.
Dann kommt sie da eben in München an und was macht's dann? Also was macht
ja,
man
dann? Dann geht die Arbeit wieder für den Flößer los. Dann muss er wieder zuerst seine Leute verabschieden, weil die haben ja so eine Begeisterung erlebt. Die sind alle zufrieden und da wird er umarmt und umschwärmt wieder der Flößer. Das baut ihn natürlich wieder zu der nächsten Arbeit wieder auf. Und dann baut er sein Floß wieder ab und das geht dann innerhalb von einer halben Stunde. Das geht ziemlich rasch. Und da steht der LKW daneben und der mit dem Kran tut er jeden einzelnen Baum wieder hochhieven, auf seinen Lastwagen verladen und fährt es dann wieder nach Wolfratshausen raus. Und am nächsten Tag in der Früh bauen wir wieder dann die Flöße zusammen. Neu wieder.
Wie viele Flöße habt ihr insgesamt?
In der Zwischenzeit haben wir 3 Stück.
Okay. Und dann wird es quasi in Wolfratshausen wieder ausgeladen und dann, wenn man es das nächste Mal braucht, wird es wieder ins Wasser eingelassen, wieder dort zusammenbaut quasi
genau.
Und man fährt wieder runter.
Also das ganze Spiel wieder von vorne an, ja. Und so tut sich der Flößer die 4,5 Monate durcharbeiten und dann ist er im Herbst ist er dann ziemlich schon ein bisschen müde geworden, weil er das Wetter nicht jeden Tag so mitspielt, wie er möchte, sondern es kann ja mal. In der Zwischenzeit ist es ja schon so, dass wir schon vor 40 Grad schon mal gehabt haben. Und da war es schon so heiß, dass man also wie aus einer Thermosflasche da drum gestanden ist mit rotem Kopf. Also da wird es ziemlich heiß. Aber man hat jetzt in der Zwischenzeit haben wir Schirme auch, dass wir die Leute, die Gäste und uns auch ein bisschen schützen können von der heißen Sonne.
Ja, da musst du aufpassen, das kann Sonnenstich.
Ja, da ist schon gefährlich. Aber ein Friseur hat natürlich seinen Hut auf, das, wo sie, wie es sich gehört.
Ja. Und wie lang kannst du jetzt ein Floß, also eine Holzreihe quasi verwenden?
Also ein Holzfloß, wie wir jetzt haben, das bleibt mal eine Saison, nehmen wir die her. Und im Herbst gibt's dann wieder frisches Holz im Wald raus, wo wir uns wieder dann raussuchen. Und wir verkaufen das Holz dann wieder ans Sägewerk, das billiges Bauholz. Und man kann es jederzeit noch für den Bau verwenden.
Ja. Auch für dein Haus, gell? Hast du vorher schon
gesagt. Ich habe natürlich mein eigenes Haus mit Flussholz natürlich gebaut, weil das war für mich das beste Holz der Welt.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Dass das was ganz was Besonderes ist.
Ja, das ist ein besonderes Holz, vor allem wenn ich weiß, dass es mindestens 40 Mal nach München gefahren ist. Und diese Balken haben alles schon gesehen, was ich auch gesehen habe, mit meinen eigenen Augen. Und wie viele Leute da drauf gestanden waren auf diese Balken. Also das war schon für mich, für den Bau war das für mich schon ein wichtiger Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte mein eigenes Flussholz.
Du wählst ja auch das Holz oder die Bam
ja.
Im Herbst total auch selber aus, gell?
Ja, also im Herbst aus, im Oktober, wenn der Mond am besten steht, abnehmender Mond, also am besten, wenn die Bäume vom Saft rausgehen. Und dann wird das Holz geschnitten, weil da weiß man, dass es am trockensten einmal wird. Und vor allem nicht so rutschig ist. Wir haben das alte System noch. Wir glauben noch an das, was die Alten uns gesagt haben. An bestimmten Tagen, wenn du die Flussbäume schneidest, erstens tragen sie besser, sind sie tragfähiger, die werden schneller trockener und sind nicht so rutschig beim Gehen. Die haben eine gewisse Raue dann drinnen noch. Alle diese Sachen haben wir früher, als Junge habe ich das nie geglaubt, zuerst einmal. Da haben wir gedacht, so ein Schmarrn, wenn man den umschneidet, ist jeder Baum doch der gleiche. Aber ich habe es dann probiert und habe dann selber festgestellt, tatsächlich, der Baum ist trockener. Der Baum ist nicht so rutschig. Ich habe das selbst dann erlebt und habe dann gesagt, jetzt muss ich das auch machen, was früher die Alten gesagt haben. Man glaubt als junger Mensch nicht alles, was die Alten sagen.
Ja,
was
stimmt.
Denkt der, weil das ist Aberglaube auch.
Ich glaube, das ist wirklich für alle Leute so.
Man muss es selbst erlernen dann.
Das haben wir ja heute schon ganz oft, also habe ich mir im Museum schon ganz oft gedacht, habe ich mir vorher bei dir daheim schon gedacht, wie gescheit die Menschen früher schon waren, dass überhaupt zu diesem Handwerk gekommen ist und dass wir halt überhaupt da so drüber reden können, weil es da so viele spannende Aspekte gibt, was die schon mitgedacht haben einfach.
Ja, man muss sich mal überlegen, wie lang die Flößerei und wie viele Flöße schon auf Loisach und Isar gefahren sind. Ich gehe jetzt einmal zurück auf 1860, da sind es über 100 Flöße von Loisach und Isar an einem Tag nach München kommen, in die Floßlenden. Da hat es ja damaliger Zeit in München 3 bis 4 Floßlenden gegeben. 4 waren dann die letzte. Und da hat man die Floße alle verteilt, wo die dann landen haben dürfen. Und die haben ja auch was bezahlen müssen. Das Flößerhandwerk war damals ein blühendes Handwerk. Die haben die Dörfer, die Städte mit Material, mit Gütertransporten, alles versorgt. Die Münchner Frauenkirche wurde ja mit Floßholz beliefert. Der Dachstuhl von der Münchner Frauenkirche ist mit 140 Floßen ist der beliefert worden, dass man den Dachstuhl bauen hat können in München. Das haben die Isar-Flößer gemacht damals mit 2100 Stämmen. Das war also damals ein Riesenauftrag für die Flößer damals schon. Also die Flößerei war damaliger Zeit einer der Blütenhandwerk, wo es gegeben hat.
Mei, jetzt gibt's nur 3 Familien, also das hat sich natürlich verändert, aber da habe ich mich jetzt nochmal gefragt, habt ihr da irgendwie ein Monopol drauf oder kann jetzt auch theoretisch eine ganz andere Familie in Wolfratshausen sagen, wir machen jetzt auch Flößerei?
Ja, nein, das ist ein Floßrecht und dieses Recht sind auf diese Floßmeister damaliger Zeit gewesen und die waren in der Innung drinnen, da hat es eine Innung gegeben, wie es heute bei der Handwerksinnung, heute noch bei den Handwerksbetrieben gibt, so hat es eine Flößerinnung gegeben und eine Versicherung gegeben, dass die Flößer auch, die wo das Floß gesteuert haben, auch versichert waren und man hat ja damaliger Zeit hauptsächlich Junggesellenflößer hergenommen, weil die waren für den Floßmeister billiger und vor allem, wenn der umgekommen ist, ist zu Tode gekommen, ist ertrunken, weil früher haben wir die Flößer nicht schwimmen können. Man hat ja hauptsächlich nur Flößer genommen, die wo nicht schwimmen haben können, weil die das Floß und das Material auf dem Floß verteidigt haben bis zum Schluss. Die sind nicht abgesprungen, gleich auf der Isar, weil es schwierig geworden ist, sondern die sind drum geblieben und haben gesagt, wenn ich auf dem Floß bleibe, dann ertrinke ich ja nicht. Also verteidige ich das Floß, und das hat man eigentlich nur die Junggesellen damals zugemutet, dass die auf dem Floß bleiben. Und die Väter und so weiter, wenn da einer gestorben ist, hätte die Versicherung, die Floßinnung, das Flößerinnung, hätte da viel Geld zahlen müssen für den toten Flößer, für die Familie. Drum hat man hauptsächlich Junggesellen hergenommen. Und die Junggesellen haben wir damals das Floß dann gesteuert, und die waren auch für den Floßmeister billiger.
Das ist irgendwie ziemlich
makaber, aber es ist so gewesen, weil die Nichtschwimmer waren die besten Flößer, weil die haben gesagt, wenn ich jetzt abspringe, ertrinke ich. Wenn ich auf dem Floß bleibe, dann lebe ich. Also das Floß war in einer Versicherung.
Ja. Nein, das geht ja auch total eher, aber es ist trotzdem...
Früher haben die Leute nicht schwimmen können. Das war wirklich so.
Ja, Wahnsinn. Wie ist es jetzt bei euch drei, über das Verhältnis.
Also, das Verhältnis ist eigentlich von uns drei, eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, gut.
Gut.
Wobei jeder natürlich für sich sein eigenes Geschäft hat. Es ist und bleibt eine Konkurrenz. Da gibt's keinen Zweifel nicht. Aber wir schätzen uns alle gegenseitig. Wir treffen uns auch öfters einmal in einer Feier und so weiter, wenn einmal eine Flößerfeier ist, wo wir alle beieinander sind. Also wir haben da kein Problem miteinander. Aber Prinzip ist jedes Geschäft sein eigenes. Ja. Und jeder hat so seine Vorfahren, wo auch Flößer waren. Bei meiner Verwandtschaft, beim Cousin, der stammt aus unserer Familie heraus. Da bleibt das ja alles in der Familie eigentlich. Und da gibt's eigentlich auch keine Probleme nicht. Aber Konkurrenz ist natürlich immer da. Jeder hat sein eigenes Geschäft. Jeder möchte das Floß fahren bei der Buchung, dass er der Erste ist, wo gebucht wird. Logisch.
Natürlich.
Versteht man.
Ja. Und gibt's aber sowas wie ein Flößer-Kodex oder so? Also wo jetzt zum Beispiel festgeschrieben ist, dass du Fichtenholz nehmen musst zum Beispiel. Oder dass du dass du das Ruder nicht aus Plastik sein darf oder so. Also das Beispiel
auch
jetzt,
das Ruder muss Fichte sein, weil das elastischer ist und Weichholz ist. Man kann gar nicht aus, weil es das Material gibt nicht mehr her. Du kannst kein anderes. Du kannst jetzt nicht ein Buchenholz fürs Floßholz hernehmen, weil dann würde das Floß untergehen. Das geht nicht. Theoretisch geht das gar nicht. Also du kannst gar nicht aus vom Material her, musst du das nehmen, wie die Vorfahren das schon immer gemacht haben, weil denen muss man glauben, dass das richtige Material ist.
Naja gut, dann gibt es natürlich Sinn, dass man da dabei bleibt, wenn das
bleibt
einfach
dabei.
Das Beste ist.
Da wird sich nie was ändern.
Ja. Die nächste Frage ist mir jetzt eigentlich relativ jetzt schon klar, aber bist du gerne Flößer, und wenn ja, warum?
Ja, also ich bin eigentlich als Bub schon aufgewachsen mit der Flößerei. Und hab nichts anderes gesehen, als wir die Flößerei und das Flussfahren. Und mit viel Leid zusammen zu sein, ist für mich immer ein Highlight. Ich hab so viel Spaß gehabt in meinem Leben. Ich bin schon 60 Jahre jetzt runtergefahren, selber mit dem Floß. Und die 60 Jahre, wenn ich da zurückdenke, was ich da alles erlebt habe an Personen, Prominente und auch nicht Prominente oder nette Gesellschaften und nette Firmen und nette Vereine, Da freut man sich eigentlich, wenn man da zurückdenkt, wie schön es eigentlich war. Und wie viel Spaß, dass man da mit dabei hat.
Das kennt man dir auch ab dem ersten Moment, wo man die sieht, weil deine Augen leuchten, wenn
ja,
du davor erzählst.
Es macht Freude.
Und das ist total.
Wo ist der schönste Platz für einen Flößer? Das steht auch noch irgendwo drin.
Das kommt auf alle Fälle noch, ja. Aber gibt es jetzt auch irgendwas an deinem Beruf, das da keinen Spaß macht? Das muss ja irgendwas geben, was...
Ja, da habe ich geil den Besten in der Früh um 5, wenn ein Gewitter kommt und scheppert und kracht und regnet, was runterfallen kann. Und ich weiß, dass ich um 6 Uhr am Floßplatz sein muss und dann danach ein Floß bauen. Und bei diesem strömenden Regen macht es keinen Spaß. Und beim Blitz und Hagel auch nicht. Und ich muss aber das Floß bauen, weil das Floß soll ja um 9 Uhr fertig sein. Ich kann mir also nicht lang drucken vom Wetter her. Ich muss dann raus, ob es ringt oder nicht ringt. Und das macht keinen Spaß.
Stimmt.
Aber das ist ja dann quasi von Mai bis Mitte September und im Winter hast du dann einfach frei.
Im Winter,
oder
da hat der Früh seine Ski, sagen die meisten immer. Hat er auch schöner. Er muss jetzt nicht in der Früh um 5 schon auf der Matte stehen, sondern er kann sich die Zeit ein bisschen aussuchen. Aber er muss die Vorarbeit machen für die Floßfahrt fürs nächste Jahr wieder. Das heißt, er geht im Herbst wieder in den Wald raus und tut sich die Bäume aussuchen, die Fichtenbäume, die Ruderstangen, was er fürs Floßfahren braucht, das muss er sich aussuchen. Und das ganze Material, die Eisenkeile, lasst er vom Schmied machen und die Drähte macht er selber. Und die Weiden, die Wiede, wo es fürs Ruder rumwickeln ist, die muss er auch wieder herstellen. Also im Winter hat er zwar keine Zwangszeit, wo er unbedingt erfüllen muss, aber er kann sich selber raussuchen, aber er muss gewisse Arbeiten, muss er fertig machen, dass im Frühjahr wieder flussbar ist. Also er hat schon immer Arbeit, aber im Winter hat er es natürlich schöner, ist er klar.
Na, und es ist aber logisch, dass im Mai müssen ja dann einfach diese drei Flöße.
Genau, da müssen die Werkzeuge und das ganze Zeug wieder im Mai müssen wieder alles fertig sein.
Ja. Und ich habe gelesen, eine drei Flöße haben alle einen Namen. Gell?
Ja, das ist jetzt nur bei den Reiseveranstaltern so. Ach so. Die werden die Flöße dekorieren mit Titanic und weiß was für Namen noch, dass die Leute dann wissen, das gelbe Floß ist jetzt Titanic und das andere Floß heißt dann, rot ist dann andere Namensbezeichnung. Aber von uns Flößer hat jedes Floß im Namen gleich Floß.
Okay. Floß.
Also keine speziellen Namen.
Ja, das ist ja besser. Weil ich habe mich nämlich
nur für den Kunden, für die Reiseveranstalter, dass die sagen, ihr seid alle auf dem Floß Titanic und ihr seid alle auf dem Floß.
Ja. Bavaria oder so, ja. Glaube ich, heißt nicht. Aber ich muss sagen, also ich möchte ja viel lieber bei einem Floß mitfahren, das einfach Floß heißt, wie bei einem das Titanic heißt.
Ja,
weil
da möchte ja nämlich damit untergehen.
Weiß ich jetzt auch nicht, ob das so der richtige Name ist. Was?
Aber ich kann schwimmen. Das habe ich gelernt.
Gott sei Dank.
Ja, das haben unsere Eltern dann schon gesagt, also wenn sie auf Floß geht, müsst ihr alle schwimmen können. Aber wir Buben waren im Wasser ja nebendran aufgewachsen. Wir haben nicht schwimmen können, wir haben das Tauchen das erste Mal können. Das Tauchen war für uns zuerst einmal das Wichtigere.
Mhm.
Und Schwimmen ist ja bei uns dann hernachgekommen erst. Wir haben unter den kleinen Wassertümpel sind wir getaucht, da sind wir raus und dann haben wir Schwimmen angefangen zum Rudern. Und so haben wir Schwimmen gelernt. Uns hat keiner Schwimmen lernen müssen. Das haben wir alles uns selbst erlernt. Früher hat es nicht gegeben, dass die Eltern dir Schwimmen lernen, das hast du alles selber lernen müssen.
Ja, es ist wahrscheinlich, guck mal, das so sagen, ist Wasser dein Element?
Ja, wo Wasser ist, ist auch mein Urlaub. So da bin ich sonst nicht daheim.
Was glaubst du denn? Oder was ist vielleicht auch deine Hoffnung, wie lange uns die Flößereibetriebe, also die drei, nur erhalten bleiben?
Also, ich gehe davon schon aus, dass es nur weitergeht. Nur man kann sich voraussagen, wenn die Zeit jetzt so ist, wie es jetzt ist, werden die Flößer immer weniger, weil wir haben keinen Nachwuchs mehr oder die wollen nicht mehr Flößer werden. Die wollen sich nicht so anstrengen, die wollen auch am Sonntag eher Ruhe, die wollen am Samstag nicht mehr arbeiten, wenn sie dann irgendwo anders noch beschäftigt sind. Also dieser Drang zum zweiten Beruf, der wird eher weniger momentan, aber das kann sich natürlich alles wieder ändern. Dann ist das Flößerhandwerk wieder gerettet. Wir schauen immer, dass wir Junge nachkriegen, aber es wird immer schwieriger.
Ist nicht so einfach, ja. Aber du hast eine Nachfolge.
Ja, wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass die Tochter das Geschäft übernommen hat und das Handwerk weitermacht. Aber wie gesagt, früher, ich habe ja nur 6 Flöße gehabt, die Flößer wird man halt nicht mehr haben.
Mhm.
Ja. Also ich hoffe, dass es sich noch mal ein bisschen ändert von der Arbeitsweise her.
Aber 6 Flöße hast du dann an einem Sonntag mehrere geschickt?
Also ja, das waren 6 Flöße und auf jedem Floß waren zwischen 2 und 3 Flößer drauf. Also da waren wir schon mit 18 Leuten unterwegs,
ja,
als Flößer.
Klar, und da brauchst du die Arbeitskräfte.
Ja, das war, aber ich habe es gelernt, es war eine schöne Arbeit und ich habe mich da so richtig sauer wohlgefühlt mit so viel Flöße. Es war für mich schön.
Wie schaut es auf der anderen Seite aus? Also jetzt wissen wir quasi, dass es mit den Mitarbeitern ein bisschen schwierig ist, aber die Nachfrage, also die Leute, die Flöße buchen?
Die Nachfrage ist immer noch ungebrochen, ist immer noch gut. Wobei schon mal in die 2000 oder in die 90er Jahre war es noch besser als wie heute. Heute ist es so, wenn so ein Feiertag wie jetzt zum Beispiel Maria Himmelfahrt im August, der Feiertag Maria Himmelfahrt, der nächste Tag der Freitag ist, da waren früher der Freitag genauso gebucht wie der Himmelfahrt, also der Feiertag. Mhm. Heutzutage ist der Brückentag, der eine Brückentag, wo so günstig wäre, da buchen die Leute nicht mehr, da hauen die alle mit der Familie ab, weil sagen, da hat der Papa am 15., am 16., am 17. und am 18. frei. Die 4 Tage nutzen wir mit der Familie. Da fahren wir fort, da fahren wir nicht Floß fahren. Das war früher nicht so. Da haben die genau an den Tag frei gehabt. Das war der beste Tag für die Freizeit. Jetzt haben die weg.
Wenn ich jetzt 60 Freunde erfinde, die wo jetzt Lust haben, mit mir Flussfahrt zu machen, dann überlege ich mir das ein halbes Jahr vorher und dann, wie kann ich das dann buchen? Rufe ich am besten bei dir oder kann ich das auch irgendwo online buchen?
Die werden das über E-Mails machen.
Okay.
Oder
okay,
auch, wenn es Altkunden sind, die machen es so über Telefon.
Okay. Guck mal,
da gehe ich dann auch selber hin und so weiter. Die Altkunden werden auch mit dem telefonisch bedient, aber die meisten Neukunden machen es über E-Mail.
Ja, okay. Na gut, gut, zum Wissen, da weiß ich, wie ich das mag. Sehr gut. Ich habe ja, das habe ich dir vorher schon erzählt, dass ich jetzt gerade in Bari war und das Grab vom heiligen Nikolaus mir angeschaut habe. Ich habe dann auch Kerzen angezündet für alle Flößer in der Umgebung. Aber was spielt denn das für die für eine Rolle?
Ja, der Nepomuk ist ja der Brückenheilige. Also wenn man die engen Brücken fährt als Flößer, da hat man den Schutz vom heiligen Nepomuk, weil er der für die Brücken zuständig ist. Und der heilige Nikolaus ist ein Seefahrer, Heiliger, den haben die Flößer auch mit dabei, dass der gesund von Wolfratshausen nach München ohne Blitzeinschlag runterkommt. Diese menschlichen Heiligen, wo die Menschen ausgesucht haben, die sind für mich als Flößer natürlich heilig, wobei für mich als Christ immer noch Herrgott Jesus Christus der Wichtigste, der Chef von den ganzen Flößern und Handwerker ist, da gibt's keinen Zweifel. Diese anderen sind menschliche Heilige, die ich sehr akzeptiere als Christ, weil ich sag, diese Menschen haben was Besonderes geleistet und dafür sind sie heilig gesprochen worden und die verehren wir natürlich auch, aber der wichtigste Chef von der ganzen Geschichte ist Jesus Christus. Da lässt sich der Maus keinen Faden abbeißen.
Ja, da hast du recht. Aber alle 3 Jahre, ja,
da machen wir dann diese Floßfahrt durch Wolfratshausen, die historische, mit dem heiligen Nepomuk.
Das ist der Namenstag vom heiligen
Johannes-Prozession. Da machen wir natürlich, der wir die verehren, die für die Brückenheiligen da zuständig sind.
Wie schaut der Tag aus? Kannst du mir das erzählen?
Um 9 Uhr, wenn es dunkel wird, dann wird es außer Wolfratshausen das Floß eingesetzt und fährt dann mitten durch Wolfratshausen durch und am alten Floßplatz ist dann die erste Station, wo der Pfarrer und die Ministranten und die ganzen Schützen und so weiter, die Gebirgsschützen und so weiter, alle auf die Floße warten. Und dann wird eine Messe abgehalten zu Ehren der Flößerei, der Flößer und zum Nepomuk und so weiter. Und wird die Prozession abgehalten und dann geht es wieder weiter anschließend zu diesem Wolfratshauser Wehr, das keines mehr ist, weil es unbrauchbar ist. Leider können wir nicht durchfahren. Und da halten wir halt, machen wir dann den Stopp und dann ist es zu Ende. Aber diese 3-Jahres-Rhythmus, die haben wir uns jetzt eigentlich wieder erhalten.
Das ist bestimmt ein total schönes Erlebnis. Da
das ist was sehr Besonderes, vor allem wenn wir dann wieder wegfahren von der Prozession. Man sieht den Bergwald und die Kirche mit dem Turm. Und der Hintergrund ist das Feuerwerk. Das ist dann schon was Besonderes für dieses Ereignis da.
Ja, das glaube ich. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen dabei. So ende ich meine Podcast-Folgen immer mit ein paar Fragen zur Region. Und jetzt bin ich gespannt, was du da sagst, wenn du mal nicht abhast und wenn du nicht gerade auf dem Floß stehst, weil sonst war das wahrscheinlich deine Antwort. Was machst du denn dann gern im Tölzerland?
Also ich selber bin ja tagtäglich auf dem Floß mit beschäftigt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin dann so glücklich, wenn ich mal die Zeit habe, bei mir zu Hause einmal auszuruhen und einfach durchschnaufen und einmal sagen, jetzt ist einmal Ruhe. Weil ich habe ja sehr viele Leute um mich. Jeden Tag sind ja so 180, 200 Leute um mich. Und das Ganze zu bewerkstelligen, organisieren, den Ablauf zu machen, das erfordert schon sehr viel Kraft. Und wenn ich dann endlich einmal frei habe, dann bin ich zu Hause mal bei meinen 4 Wänden. Da fühle ich mich so richtig dann wohl, weil jetzt kann ich mich so richtig entspannen und bin gerne mal zu Hause.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen.
Aber wenn du mich fragst, wo habe ich ein schönes Platzerl, wo ich gerne mal hingehe, wo ich sage, da ist jetzt auch schön, das ist für mich der Isertalplatz da hinten beim Stein, wie heißt der denn gleich wieder? Der Riemerschmidtstein, wo man dann die Isar und Loisach beide sieht, alle Flüsse. Das ist für einen Flößer, wenn er Wasser sieht, den Fluss und den Fluss, wo er immer fährt. Und Hintergrund dann Wolfratshausen und die Bergwelt mit den ganzen schönen Kuppen. Das ist für mich einer der schönsten Plätze, wo man sich wohlfühlt.
Dann ist jetzt das, was du gerade beschrieben hast, wahrscheinlich auch das Bild, das ich mir jetzt mein Bilderbuch einkleben darf, ja, oder? Dann nehme ich das mit, aber dann ist ja, dann hätte ich da irgendwie gerne nur ein Floß drauf. Kann ich das einfach so drauf machen?
Das kann man immer drauf machen, dass man es im Hintergrund ein bisschen sieht, der Floß. Dann hat man den Eindruck, wo das Wasser, Isar und Loisach zusammenfließen mit Bergwelt, mit dem ganzen Hintergrund, mit dem Wald. Ist einfach schön, was Schönes.
Das hört sich traumhaft an. Also das klebe ich da sehr gern. Und Sepp, ich sag's dir wirklich, ich hab davor noch nie eine Floßfahrt gemacht. Ich habe mich ja mit dem
wird's
Thema...
Zeit. Da wird's aber Zeit.
Davor noch nicht so richtig beschäftigt. Und jetzt wird's Zeit.
Vor allem, was wir für schöne Gegenden noch haben und was wir noch stolz sein können, was für schöne Gegenden wir noch erhalten haben. Das Isartal darunter, das ist sowas von schön. Die Isar in freier Natur, wo nichts verbaut ist, wo es immer noch so ist, wie es vor 500 Jahren war. Also ich bin in die Flößerwalbe war und bin dann nach Mühltal vom Kanal in die Isar rausgefahren. Dann habe ich zu den Leuten hinter mir gesagt, jetzt passt auf, Leute, Musik aus. Schaut jetzt euch unsere schöne Natur an, was wir noch in Oberbayern da haben. Und dann haben die gesagt, mei, ist das schön. Und das Wasser hat man rauschen gehört, die Isar und der Flößer hat mit seinem Ruderbattel. Was gibt's denn Schönes?
Dann sehen wir uns das nächste Mal auf dem Floß.
Ja, genau. Also,
vielen Dank für das nette Gerne. Gespräch und dass du mir das heute alles gesagt hast. Ich bin total begeistert und mir hat's richtig viel Spaß gemacht.
Alle drei Flößerbetriebe, Seitner, Angermeier und Seitner starten ihre Floßfahrten nach München in Wolfratshausen. Früher starteten und passierten die Flöße auch andere Orte an der Isar und Loisach im Tölzer Land. Seit dem Bau des Walchenseekraftwerks und dem Silvenstein-Strausee ist das nicht mehr möglich. Die Bedeutung der Flößerei in Geretsried und was davon heute noch zu sehen ist, das schaue ich mir jetzt auf meiner Rückfahrt noch genauer an. Geretsried wurde 1083 das erste Mal urkundlich erwähnt. Es gab damals genau zwei Höfe, darunter der Gasthof Thaddäus Geiger. Geretsried war damals hauptsächlich als Einkehrstation für Isarflößer bekannt. Die Nikolauskapelle ist der erste Beleg für die hiesige Bedeutung der Flößerei. Die Kapelle wurde 1315 im Verzeichnis der Freisinger Kirchen zum ersten Mal erwähnt, als St. Niklas Gotthaus. Wohl errichtet von den Geretsrieder Bauern, ist sie dem heiligen Nikolaus geweiht. In der Nikolauskapelle beteten die tiefgläubigen Flößer zu dem Heiligen und baten ihn um Schutz auf ihrer gefährlichen Fahrt. Die Bauern der Schweige arbeiteten auch selbst als Floßmänner im Nebenerwerb in Gelting an der Loisach. Die Flößer kamen aber nicht nur zur Einkehr nach Geretsried, sie nahmen hier auch Kalk aus den Geretsrieder Kalköfen mit. Das Kalkofenstrassal, wie der Weg im 20. Jahrhundert genannt wurde, war damals die kürzeste Verbindung vom Kalkofen zur Floßlände im heutigen Geretsrieder Stadtgebiet an der Isar. Von der Lände wurden der Kalk und wohl auch landwirtschaftliche Erzeugnisse oder Holz flussabwärts geflößt. Der Weg besteht heute noch, ist aber durch den Friedhofszaun und der Tattenkofer Straße unterbrochen. Ein Kalkofen stand nach den Unterlagen und der Überlieferung beim Jägerhäusl. Ein weiterer, laut der Flurkarte von 1863 mit der Bezeichnung Kalkofenfeld, auf der Südseite der Tattenkofer Straße nahe des Gasthauses Geiger. Geretsried, das damals noch viel kleiner war, war also ein guter Stopp für alle Flößer. Zur Einkehr, zum Aufladen mit Kalk und dann konnte man sich beim heiligen Nikolaus auch noch einen Segen abholen. Um 1900 mit dem Aufkommen der industriellen Kalkproduktion und dem Zement lohnte sich der Betrieb nicht mehr. Jedoch gibt es heute noch Orte in Geretsried, die an die Flößerei erinnern. Der Gasthof Geiger. 1896 übernahm der Wolfratshauser Flößer Thaddäus Geiger den Gasthof Geiger durch Heirat. Bis heute führen seine Nachkommen die Gaststätte weiter und halten in den Gasträumen alte Flößerschätze wie Gemälde, ein Miniaturfloß und Urkunden in Ehren. Hier kann man sich also fühlen wie ein Flößer oder eine Flößerin beim Einkehrschwung. Gleich gegenüber ein bedeutendes Wahrzeichen von Geretsried, die Nikolauskapelle. Derzeit wird die Kapelle aufwendig restauriert. Die Interessensgemeinschaft für die Erhaltung der St. Nikolaus-Kapelle in Geretsried e.V. mit Herrn Sachers setzt sich ganz besonders für die Restauration der Kapelle ein. Die Kapelle ist ein kleiner, achteckiger Zentralbau mit einem Turm an der Südseite und einem Klostergewölbe. Dem Zentralbau ist im Südwesten ein Sakristeiraum angefügt. Halb über der Sakristei sitzt der im unteren Teil quadratische, oben achteckige Turm, der von einer Turmzwiebel abgeschlossen wird. Mauern und Gewölbe bestehen aus Tuffstein, einem einheimischen Baustein aus Kalk. Über dem Zentralbau erhebt sich eine Dachkonstruktion aus Holz. Das Dach und die Turmzwiebel sind mit Lärchenschindel gedeckt. Markantes Zeichen von Dach und Turm sind die abschließenden Verzierungen mit jeweils einer vergoldeten Kugel und einem Doppelkreuz. Besonders sehenswert ist das Altarbild mit dem heiligen Nikolaus, gemalt vom Kunstmaler Eder im Jahr 1858. Die Restauration soll im Oktober 2024 fertig sein und dann freut sich die kleine schöne Kapelle auf euren Besuch. Mitten in der Stadt Geretsried steht das Rathaus und auch hier ist die Flößerei abgebildet. Der Schlussstein der Eingangstür des Rathauses zeigt einen Flößer und eine Floßfahrt sowie darunter einen Holzknecht. Und dann gibt es noch ein Kreuz. Auf der Geretsrieder Flur am Isar-Uferweg zwischen Waldram und Geretsried steht ein rotes Kreuz und dazu gibt es eine Sage, die mir Frau Fuhrmann im Museum erzählte.
Ui, ja, ein reicher Wolfratshauser Müller hatte die schöne Tochter Philomena, wollte sie natürlich einem reichen Freier übergeben. An den hat's nicht gemangelt. Philomena aber hat alle abgewiesen. Nein, insgeheim hat sie sich schon in einen armen Flößerknecht verliebt. Der Vater war überhaupt nicht amused und hat gesagt, du bleibst nicht immer so schön, du wirst auch schon älter, jetzt such dir mal einen Freier aus, der Geld bringt. Nein, sie wollte nicht. Also hat der Vater gesagt, so, jetzt schaust du mal, wie Armut ausschaut. Hat sie als Dienstmagd bei Einöd in so eine Burg gesteckt und da sollte sie dann arbeiten und schuften. Ihr Liebster, der arme Floßknecht, der aus der Jachenau kam, hat also rausgefunden, wo seine Liebste weilt, ging also dahin, verkleidet sich als armer Pilger und sucht Einlass in der Burg, bekam er auch. Philomena sollte den frommen Mann bewirten und er zieht dann so seine Kapuze hoch und sie sieht, ui, das ist ja mein Liebster. Oh. Und er sagt, Philomena, wir müssen fliehen. Packt sie, sucht einen günstigen Moment und beide hauen ab. Aber die Schergen der Burg ihnen auf dem Weg hinterher mit Bluthunden. Und der arme Floßknecht wusste schon, oh oh, wenn die mich kriegen, dann werde ich gemartert, gefoltert, zu Tode. Dem Schicksal entgehe ich, ich habe schon ein Messer dabei und seine Verfolger kommen und er rammt sich das Messer ins Herz. Sein Blut tränkt den Boden, Philomena ist außer sich und entschließt sich, an just dieser Stelle ein rotes Kreuz aufzustellen, in Erinnerung an ihren armen Floßknecht. Das Kreuz, das ist ein Holzkreuz und da ist eine Metall-Jesus-Skulptur drauf. Das Kreuz wurde natürlich im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder erneuert.
Aber dann ist es, also Romeo und Julia ist ja da gar nichts dagegen quasi.
Na,
gegen
gar
diese
nichts,
Geschichte.
Natürlich nicht.
Wahnsinn.
Natürlich nicht, ja. Wo die Liebe hinfällt.
Nach allem, was ich heute erlebt habe, ist für mich eines klar. Ich muss wirklich bald eine Floßfahrt machen. Ich bin beeindruckt vom Thema Flößerei und ich finde es super, dass man diese Tradition noch erleben kann. Und zwar nicht nur auf dem Floß, sondern auch in den Orten, Städten, im Stadtmuseum Wolfratshausen, in Büchern, Artikeln und Filmen. Ganz besonders muss man den Verein Flößerstraße e.V. nennen, der sich intensiv mit dem Thema beschäftigt. Die Vorsitzende Gabriele Rüth ist auch die Autorin der Bücher entlang der Isar. Und natürlich die drei Flößer-Familien, die uns heute noch mit auf die Isar und die Loisach nehmen. Hoffentlich bleibt uns das noch lange erhalten, auch wenn es sich sicher mit der Zeit verändert, wie es eben Tradition ist seit dem 12. Jahrhundert. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Infos, Fotos und Videos findet ihr auf Instagram und Facebook @dochdort. Der Podcast macht nun 2 Monate Sommerpause. Im Oktober geht's aber auf alle Fälle weiter und ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Ich hoffe, euch geht es auch so. Vielen Dank und bis bald. Hier oder doch dort im Tölzer Land, eure Lisa.